Bei Action gibt es immer extrem niedrige Preise. Daten- und Ladekabel 1,5 Meter, nur 1,49.
Was? Das ist wirklich günstig.
Und ein Balkonkasten aus recyceltem Kunststoff, nur 5,47. Besuch eine unserer Filialen oder schau in unsere App für noch mehr tolle Angebote. Action, kleine Preise, große Freude.
Horch einmal, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
Hallo Michael. Wie Sie hören nichts, weil Michael Husarek ist im Urlaub. Es ist ja auch die Faschingswoche und eigentlich haben Michael Husarek und ich uns für diese Woche gedacht, wir lassen Horch einmal ausfallen und starten nächste Woche wieder voll durch mit neuen Kräften. Aber die Ereignisse in der Welt überschlagen sich und wir haben die Möglichkeit, mit Ella Schindler zu reden. Das ist nämlich eine Kollegin von mir oder von uns allen hier im Verlag Nürnberger Presse. Und Ella Schindler ist auf der einen Seite Ukrainerin, die im Alter von 16 Jahren erst nach Deutschland gekommen ist und kein Wort Deutsch konnte. Und 12 Jahre später, wenn ich das richtig gelesen habe, ich hoffe, die Zeiten stimmen, 12 Jahre später ein Volontariat bei der Nürnberger Zeitung gemacht hat und inzwischen sehr, sehr engagiert in verschiedensten Organisationen ist, unter anderem im Verein Neue Deutsche MedienmacherInnen, muss man ja sagen, und natürlich auch im Partnerschaftsverein Nürnberg-Charkiw, also die Partnerstadt von Nürnberg. Und ich freue mich ganz besonders, dass sich Ella heute die Zeit genommen hat, einen sozusagen Sonderpodcast hier zu gestalten. Und ich würde gerne mit ihr ein bisschen drüber reden, ganz allgemein über die Situation. Wir wissen in der Stunde, wo wir aufzeichnen, nicht, was in der nächsten Stunde passiert. Aber Ella, zunächst mal vielleicht an dich so die erste Frage, die, glaube ich, jedem Ukrainer, jeder Ukrainerin im Moment gestellt wird. Hat man das erwarten können, was jetzt gerade stattfindet, also wirklich einen Angriffskrieg von der russischen Seite? Haben die Ukrainer oder hättest du selbst jemals daran geglaubt, dass sowas kommen kann?
Ja, erstmal hallo Matthias, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier auch die Situation aus meiner Sicht schildern kann. Und zu deiner Frage, ja und nein. Also zum einen, der Krieg in der Ukraine ist nicht erst seit letzten Donnerstag passiert. Der Krieg in der Ukraine läuft schon seit 8 Jahren. Also es ist an sich nichts Neues, es ist die Fortsetzung dessen, was schon war, nur ist es natürlich eine enorme Steigerung dessen, was war. Wir, also ich persönlich, habe vorerst nicht gedacht, dass es so heftig kommt. Als ich meinen Artikel also als Hintergrundgeschichte zur Ukraine geschrieben habe, letzten Mittwoch, machte ich mir nur noch Sorgen, dass vielleicht Putin die Gebiete, auf denen auch die selbsternannten Volksrepubliken liegen, dass er sie versucht einzunehmen. Das war für mich die Horrorvorstellung am Mittwoch. Als ich am Donnerstag aufgestanden bin, habe ich verstanden, oh Gott, es kam viel, viel schlimmer. Also es war insofern eine Überraschung, wie heftig das wird. Andererseits, wenn man mit Menschen in der Ukraine spricht, merkt man, man hat schon geahnt, dass Putin zu ganz vielem fähig ist. Und die ukrainische Seite hat auch immer wieder gewarnt davor. Also insofern ist es keine Überraschung, dass dieser Mann ja zu diesen Schritten jetzt oder diese Schritte jetzt tut.
Ja, wenn man sich mal überlegt, du sagst, das ist eigentlich seit 8 Jahren im Prinzip eine Art von Krieg. Vielleicht musst du für unsere Zuhörer auch mal sagen, warum ist das seit 8 Jahren so? Hängt das mit der neuen Regierung zusammen? Es sind ja auch noch die Auswirkungen, glaube ich, der Annexion der Krim. Also es gibt ja eine lange Geschichte der Auseinandersetzungen, wenn man mal so sagen würde, also nach dem Zerfall des russischen oder der UdSSR, der Sowjetrepubliken und der Unabhängigkeit von der Ukraine. Und ja, vielleicht muss man da eigentlich ansetzen und sagen, wie hat sich das dann entwickelt und warum sagst du, dass es eigentlich schon seit 8 Jahren ein Krieg ist, der da läuft?
Weil seit 8 Jahren im Osten der Ukraine, im Gebiet von Donbass, Menschen täglich sterben. Also das ist tatsächlich damals, als Putin diese Volksrepubliken unterstützt hat, deren Gründung und so weiter die Separatisten unterstützt hat, ist es so, dass fast jeden Tag dort Kämpfe stattgefunden haben. Nur der Westen wollte das vielleicht auch ein Stück weit ausblenden. Mich regen auch die Aussagen auf, jetzt, wenn es heißt, zum ersten Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges gibt es Krieg in Europa. Das stimmt überhaupt nicht und das stimmt nicht nur wegen der Ukraine. Es gab auch Krieg im ehemaligen Jugoslawien in den 90er Jahren. Also von daher sage ich mal, lieber Westen, macht die Augen auf, Leute. Macht die Augen auf. Zu deiner Frage, ja, warum ist das so? Das müsste man eigentlich Wladimir Putin fragen. Was hat ihn veranlasst, die Ukraine als für sich in Anspruch zu nehmen? Und genau das passierte vor 8 Jahren. Was genau dazu der Anlass war, ist schwierig zu sagen. Also er hat, glaube ich, einfach die Situation ausgenutzt. Ich glaube schon, dass er eben schon lange die Idee hegte, die früheren Sowjetrepubliken, zumindest die europäischen, in irgendeiner Form wieder einzugliedern oder sich unterzuordnen. Also ich glaube, dass es tatsächlich sein Traumata war, dass die Sowjetunion zerbrach und dass er irgendwie sich schon zum Ziel gesetzt hat, einen Teil der Geschichte zu revidieren. Es ist schwierig zu sagen, warum ausgerechnet vor 8 Jahren. Also es gab damals Proteste auf dem Maidan. Vielleicht war das für ihn ein Anlass zu denken, oh, jetzt wird es brenzlig, die Ukrainer versuchen immer mehr unabhängig zu werden, streben immer mehr gen Westeuropa. Und der wollte vielleicht ein Zeichen setzen, so nach dem Motto, das geht nicht. Die Leine, auf der seid, darf nicht so weit, nicht so lang werden. Allerdings sind es nur Spekulationen, was genau der Anlass sein sollte. Ich finde es auch schwierig. Es wird auch hier viel diskutiert. NATO, hätte man so weit vorrücken müssen oder nicht? Ehrlich gesagt, jetzt ganz zugespitzt, es erinnert mich an die Diskussionen dazu, wenn Frauen geschlagen werden. Es erinnert mich an diese Situation und dann fragt die Frau sich selbst, ja, hätte ich vielleicht den Mann nicht reizen sollen, hätte ich vielleicht mich zurücknehmen sollen, hätte ich dieses oder jenes getan, dann wäre ich nicht geschlagen worden. Das ist für mich die falsche Vorgehensweise. Also ich gehöre nicht zu den Menschen, die voller Inbrust sagen, ja, hätte die NATO jetzt nicht so weit Putin an die Pelle gerückt, hätte er dieses oder jenes nicht getan. Natürlich kann ich das nicht mit Sicherheit sagen, aber ich denke, ob eine frühere sowjetische Republik NATO-Mitglied ist oder nicht, Fakt bleibt, es sind unabhängige Staaten und auch das alleine hat Putin einfach gestört. Und ich denke, er hätte einfach immer einen Anlass gefunden. Man merkt auch in seiner Vorgehensweise, alles, was passiert, kehrt er so um, dass er wie dieser Mann, der schlägert, sagt, ja, du bist schuld. Hättest du das und das nicht gemacht, hätte ich das und das nicht getan. Also das ist so, dass ich denke, Putin lebt in seiner eigenen Logik und die entzieht sich unserer Logik. Und von daher teile ich auch nicht die Meinung, dass man sagt, okay, wäre es nie auf dem Tisch gewesen, dass die Ukraine zu NATO gehört, wäre er nicht so wütend geworden. Ich glaube, er hätte immer irgendwelche Anlässe gefunden. Aber ich denke, vor 8 Jahren, das waren vielleicht die Maidan-Proteste, die ihm einfach zu heiß wurden, weil sie deutlich zeigen, das ukrainische Volk schaut definitiv gen Westeuropa.
Es ist ein spannender Vergleich, den du da ziehst, oder eine Parallele, den ich durchaus komplett unterschreiben kann. Du hast vorher auch ein bisschen über den Westen gesprochen, eine Art von Naivität, weil du sagst, eigentlich haben wir seit 8 Jahren Krieg, wir haben seit 8 Jahren sterben Menschen in einer Region Europas, ohne dass sich der Westen größer drum gekümmert hat. Als Ukrainerin jetzt hier auch in Deutschland lebend und agierend, hat man überhaupt Möglichkeiten gehabt, sich überhaupt dieses Thema mehr in die Öffentlichkeit zu bringen? Also ich stelle mir das gerade so vor, solange das alles funktioniert hat und weit genug weg war, Und ein paar Tote schaut man natürlich leichter drüber hinweg. Aber welche Möglichkeiten oder was hättest du dir gewünscht, sage ich jetzt mal, als jemand, der ja jetzt nicht in der Ukraine lebt, sondern sozusagen ein Stück weit ja aus der Distanz das beobachten kann und du ja auch diese deutsche Sichtweise, diese europäische Sichtweise, dieses europäische Verhalten sehr gut beobachten konntest. Was hättest du dir sozusagen in so einer, nenn dich mal, du sitzt dann zwischen den Stühlen, was hättest du dir gewünscht, wie hätte Europa, wie hätte Deutschland eigentlich agieren sollen aus deiner Sicht, um, ich will nicht sagen, diesen Krieg zu verhindern, aber um vielleicht auch sich da deutlich solidarischer zu zeigen, so wie man das jetzt auf einmal ja sehr gut kann.
Ich denke mal, dass die Ukrainer schon auf jeden Fall viel getan haben in diesen Jahren. Nur wurden sie vielleicht nicht immer so gehört oder hatten nicht die Möglichkeit, bis nach oben vorzudringen. Aber wir alle haben ganz, ganz viel unbezahlte Bildungsarbeit geleistet. Mhm. Und das nicht nur in den letzten 8 Jahren. In den 90er Jahren, als jedes Mal, als ich gesagt habe, ich komme aus der Ukraine, kam sehr oft, aus Russland. Und ich sage nein. Und dann kommt, ist doch das Gleiche. Und dann musste ich jedes Mal erklären, es ist ein eigenständiger Staat. Und das war vielen nicht bewusst. Und wir haben schon viel getan. Also sowohl diese Aufklärungsarbeit in der Nachbarschaft, im Kollegium, in der Arbeit und überall. Es gab aber auch Veranstaltungen, gerade nach den Maidan-Protesten, zum Beispiel vom Partnerschaftsverein HKIK Nürnberg. Wir haben unzählige runde Tische Ukraine organisiert. Da hätte jeder kommen können, jeder hätte sich informieren können, wie die Einschätzung der Menschen ist, die aus diesem Land stammen. Auch ExpertInnen, deutsche ExpertInnen kamen zu Wort, die genauso gewarnt haben vor Putin. Und auch erklärt haben, wie komplex die Ukraine funktioniert. Also es lief schon einiges, aber wir konnten nicht alle Türen öffnen, an denen wir geklopft haben. Sagen wir mal so, weil ich denke, für viele Menschen war die Ukraine einfach ganz, ganz weit weg. Das war etwas, was viele jetzt auch als gesichts- und geschichtslose Pufferzone bezeichnen. Ich werde jetzt Karl Schlögel zitieren, das ist ein Osteuropa-Experte. Eigentlich war er zuerst Russland-Experte, inzwischen ist er auch Ukraine-Experte, der gesagt hatte, im Jahr 2017 bei uns in Nürnberg, bei einer der Veranstaltungen zur Ukraine, die Deutschen wollen ihre Ruhe haben. Sie wollen, dass der Konflikt irgendwie in der Ukraine mit Russland unter den Ländern selbst geklärt wird und dass man dann zur Tagesordnung übergehen kann. Also es war den Menschen hier nicht bewusst, was dort tatsächlich passiert. Also die Bereitschaft war noch nicht da, den Ernstfall wahrzunehmen. Im Übrigen auch für uns. Also dieser Ernstfall gilt nicht nur der Ukraine. Wir sollen der Ukraine nicht nur helfen, weil es unsere humane Pflicht ist, weil es unsere europäischen Werte sind, sondern auch um ja für uns, unseretwegen, damit dieser Krieg nicht noch mehr ausartet. Genau, das ist vielleicht noch mal dazu zu sagen.
Ja, also so dramatisch und so schlimm, wie das ja letztendlich ist, muss man ja jetzt ja dann sagen, dieser Krieg hat dazu geführt, einerseits nicht nur die Ukraine, sondern auch bestimmte Werte, die wir in Europa hochhalten, westliche Werte, wieder deutlich mehr in den Fokus zu rücken. Und auch das ist eigentlich brutal, aber entspricht ja der Wahrheit. Es ist notwendig gewesen, um jetzt diese Maßnahmen, die jetzt alle beschlossen wurden, überhaupt mal auf den Weg zu bringen. Da stellt sich für mich auch, oder ich stelle dir die Frage, hättest du daran geglaubt, also das, was in den letzten 3 bis 4 Tagen passiert ist an Sanktionen, auch die Diskussionen, die vorher geführt wurden, respektive vorher hat ja auch die deutsche Politik, die europäische Politik, amerikanische Politik mal gesagt, man hat ein scharfes Schwert, die Sanktionen sind mehr oder weniger vereinbart. Also ich persönlich habe da immer meine Zweifel gehabt. Ich habe gedacht, das hört sich alles ein bisschen noch sehr schaumschlägerisch an. Aber jetzt ist ja von Tag zu Tag eigentlich wirklich eine Sanktion nach der anderen herausgeholt worden. Hattest du damit gerechnet, dass wirklich der Westen sich so zusammenschließt und zu so einer solchen Reaktion fähig ist?
Ich habe es mir gewünscht, sage ich jetzt mal so. Ich bin da vielleicht an dem Punkt auch natürlich sehr parteiisch. Mir war das nicht schnell genug und nicht entschlossen genug. Also Ausschluss aus SWIFT hätte ich mir schon 2014 gewünscht. Und ich, klar, natürlich im Nachhinein ist es leicht zu sagen, wir haben euch gewarnt, Leute, ihr habt uns nicht zugehört. Das ist natürlich blöd. Aber ich habe mir sehr gewünscht, dass einfach mehr Konsequenzen folgen und dass die Ukraine mehr Unterstützung bekommt. Mir war es aber trotzdem nicht schnell genug. Also ich bin jetzt froh, dass das tatsächlich jetzt passiert, weil ich sonst nicht wusste, wie soll ich dann jetzt in Kharkiv mit Menschen telefonieren und dann, also noch die Nachricht von Samstag, Deutschland ist das einzige Land, das nicht unterschreibt, diesen Ausschluss aus SWIFT. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, selbst Ungarn, die Putin doch als Freund bezeichnet, ist dazu bereit und wir nicht. Wie soll ich dann Menschen in Kharkiv, die am Telefon weinen und sagen, Ella, bitte helft uns, lasst uns nicht alleine. Was hätte ich ihnen denn sagen sollen? Also mir war das einfach jetzt zu langsam. Aber ich bin froh, dass der Westen sich dazu dennoch durchringen konnte. Das war gut und wichtig. Und ich hoffe, es hilft der Ukraine ein bisschen länger durchzuhalten. Und ich hoffe, dass gleichzeitig in Russland immer mehr Menschen aufwachen, weil sie auch Konsequenzen merken und dass von Russland aus vielleicht etwas passiert, dass dann noch mehr Gegenbewegung, noch mehr Gegenwind da ist. Also das ist so meine Hoffnung, dass diese Maßnahmen jetzt ein Stück weit Ukraine beim Durchhalten helfen und in dieser Zeit in Russland auch ein Prozess in Gang kommt, der dazu führt, dass Putin einfach, wie soll ich das nennen? Was soll dann passieren? Aber dass dieser Wahnsinn einfach aufhört.
Ja, lass uns ein bisschen über deine Kontakte sprechen und die du ja spezifisch jetzt auch sehr stark natürlich nach Kharkiv hast als Partnerstadt Nürnbergs. Wie läuft der Kontakt? Und ja, also so blöd diese Frage vielleicht klingen mag, wie geht's diesen Menschen? Du hast es heute in einem Artikel in den Nürnberger Nachrichten ja schon dargestellt, aber ich glaube, es ist auch hier nochmal, was heißt interessant? Also ich glaube, es geht einem schon sehr zu Herzen auch, was du da für Erfahrungen mitbringst, respektive was die Leute dir erzählen und die ja auch mit dir in Kontakt bleiben wollen und sind. Vielleicht kannst du das ein bisschen hier noch ausführen. Ja, wie läuft's ab und wie geht's den Menschen zumindest bis gestern Abend oder heute Mittag noch?
Ja, also mein Kontakt halte ich so, dass ich in der Früh gleich meine Kontaktperson in Kharkiv anschreibe und sage, hallo, wie geht's euch? Ich schreibe, kann ich mir guten Morgen oder so, weil das ist natürlich, von welchem guten Morgen kann man reden, aber letztendlich ich sende immer so die Frage, bitte meldet euch, dass ihr noch am Leben seid. Also so fängt es an. Und meine größte Sorge ist, aber nicht nur in der Früh, sondern den ganzen Tag über, dass sie sich einfach nicht mehr melden. Also das ist dann so, das fühlt sich sehr surreal an für mich, dass ich dann tatsächlich manchmal Angst habe, dass die Menschen einfach vielleicht nicht mehr am Leben sein sind und mir nicht antworten können. Aber ich halte Kontakt per WhatsApp. Gleich in der Früh erkundige ich mich, dass die Menschen leben und wo sie gerade sind, ob sie noch im Keller sind oder ob sie sich in die Wohnung getraut haben. Und ich frage immer, wie ist die Lage? Und dann einige schreiben mir über WhatsApp, einige rufe ich an, je nachdem. Also, und wir bleiben so mehrmals am Tag im Kontakt. Es ist immer ein Spagat für mich, zwischen wie viele Fragen ist gut, wie viele Fragen bedeutet für sie, sie sind uns nicht egal und vor allem auch mein Bestreben, ich berichte darüber, was vor Ort passiert. Ich möchte Menschen hier auch informieren darüber, was vor Ort ist. Und gleichzeitig weiß ich, mein Gott, sie haben jetzt andere Sorgen, als vielleicht irgendwie Interviews zu geben. Ja, also es gibt auch solche Situationen, dass mir dann einer schreibt, oh Gott, die Sirenen sind wieder losgegangen in Kiew, ich muss jetzt weg. Und das ist absurd. Ich sitze auf der Couch und ich weiß, woanders muss der Mensch jetzt einfach schnell weg aus der Wohnung.
Ja, Wahnsinn. Wie kann man sich das Leben überhaupt vorstellen in so einer Situation? Es ist ja für uns Deutsche, die jetzt wirklich viele Jahrzehnte im Frieden leben, fast 80 Jahre, ohne eine kriegerische Auseinandersetzung. Wie hat man sich das vorzustellen? Also die Leute sind in ihrer Stadt, sind die jetzt aus deiner Sicht auch ein bisschen gefangen oder würden die versuchen zu fliehen, wenn sie noch könnten?
Es ist, also ich spreche jetzt vor allem von Kharkiv, weil ich die meisten Kontakte in dieser Stadt habe. Und ich denke, die Menschen stehen nach wie vor unter Schock. Und ich glaube, unsere psychischen Mechanismen sind so, dass sie uns auch ein Stück weit schützen davor, beziehungsweise schalten in so einen Überlebensmodus. Also ich glaube, viele Menschen agieren momentan fast schon automatisch, kann man sagen, und versuchen also instinktiv irgendwie zu überleben, also Lebensmittel einzukaufen, wo es noch möglich ist. In Kharkiv gestern war es nicht möglich. Der Aufruf war da, überhaupt nicht das Haus zu verlassen, weil die Kämpfe bis in die Stadtmitte vorgedrungen sind. Aber die Menschen versuchen irgendwie, sich mit Lebensmitteln einzudecken, Fenster mit Papier zu verkleben, in der Hoffnung, dass es hält, wenn es irgendwo in der Nähe explodiert, alles zu verdunkeln, wenn es schlimm wird, in den Keller zu rennen. Wobei die Zustände dort auch schrecklich sind. Gestern hat mir eine geschrieben, unser Keller, sie kann nicht zur U-Bahn-Station, weil ihre Mama zu alt ist. 7 Minuten sind zu weit weg. Also für sie 7 Minuten, für ihre Mama vielleicht das Doppelte. Und deswegen müssen sie im Keller ihres Hauses übernachten. Und man muss wissen, die Wohnhäuser, also die Keller in den Wohnhäusern in der Ukraine sind überhaupt nicht einmal dazu gedacht, um dort irgendwelche Sachen aufzubewahren. Die sind feucht. Da gibt es Ratten und Kakerlaken, das hat sie mir geschrieben. Also wir hausen jetzt zusammen mit Kakerlaken im Keller. Also sind ganz schlimme Zustände. Aber die Menschen sind in so einer Art Überlebensmodus momentan. Ich denke, es kommt erst viel schlimmer dann. Wenn die Gefahr weg ist, dann bricht es, denke ich, aus. Also momentan, was ich erlebe, versuchen Menschen zu funktionieren. Wobei das natürlich immer wieder durchschlägt. Also sie weinen auch und hören sich oft sehr verzweifelt an. Also wenn ich mit Menschen spreche, das ist für mich schwieriger, als per Nachrichten zu kommunizieren, weil ich dann diese Emotionen auch merke natürlich. Wenn jemand sagt, Ella, helft uns, ja, kann mich jemand hier rausholen? Also mich erreichen verschiedene Nachrichten. Einige wollen sich dort einrichten und sie sagen, das ist mein Land, Ella. Ich verlasse mein Land nicht. Das ist mein Land. Es gibt Menschen, die solche Angst haben, dass sie sagen, ich muss hier weg mit meinem Kind. Mich erreichen Nachrichten von unbekannten Menschen, die auf irgendeine Weise meine Telefonnummer, meine Kontaktdaten bekommen haben, die mich anschreiben und sagen, können Sie mir helfen, hier aus Kharkiv rauszukommen? Und momentan sehe ich da ganz schlechte Chancen, weil der Weg vom Osten zur Grenze in den Westen der Ukraine einfach über 1000 Kilometer bedeutet. Und in dieser, also auf unterwegs zu sein, der Ukraine ist jetzt auch sehr, sehr gefährlich. Viele, also von denen, die jetzt auf der Flucht sind, kriege ich mit, dass sie sagen, sie müssen ihre Route immer wieder ändern, weil Straßen beschädigt sind oder da und da Kämpfe sind. Also die müssen wirklich jede Stunde neu entscheiden, wie es weitergeht. Es ist alles sehr, sehr gefährlich. Ich weiß nicht, was jetzt gefährlicher ist, doch zu versuchen zu flüchten oder im Keller auszuharren. Aber so unterschiedlich entscheiden die Menschen und jede Entscheidung ist schwierig, finde ich.
Ja. Was, also es ist vielleicht eine blöde Frage, aber was erwartet die Menschen oder was denken die Leute selber? Also wenn man jetzt mal rein von der militärischen Macht aus geht, wird es ja wahrscheinlich, würde man jetzt sagen, es ist eine Frage der Zeit, bis die russische Armee diese Städte erobert, muss man ja wirklich so sagen. Bleibt die geringe Hoffnung auf diese Gespräche, die jetzt anlaufen sollen. Aber da hat ja selbst der ukrainische Präsident Selenskyj gesagt, da gibt er überhaupt nichts drauf.
So ist es auch. Ich kenne niemanden, der in der Ukraine ist und irgendwelche Hoffnungen in Bezug auf diese Gespräche hat. Sie sagen alle, es ist nur ein Blöd von Putin, der hinterher nochmal sagt, seht ihr, die wollen mit uns nicht verhandeln oder sie sind nicht kompromissbereit genug. Das wird alles als Legitimation für die nächste Eskalationsstufe genommen. Also ich kenne niemanden in der Ukraine, der Hoffnung dran setzt. Du willst wissen, was die Ukrainer sich wünschen und hoffen?
Naja, was sie wünschen, kann ich mir grob vorstellen, aber beschäftigen die sich sozusagen auch mit der Realität, die sie gerade vor ihren Augen erlebt, dass ihre Stadt beschossen wird, dass wie gesagt, dass es vielleicht nur eine Frage der Zeit ist, bis auf einmal die russische Armee die Macht übernommen hat. Also deswegen sage ich auch, ja, eine blöde Frage im Moment, denke ich, ja, vielleicht ans Überleben, aber macht man sich auch Gedanken darüber, was passiert jetzt eigentlich, wenn wirklich die Russen die Macht übernommen haben in unserer Stadt?
Naja, in Berdansk ist es schon der Fall. Ne? Also es gibt schon Ortschaften, dann, die in russischer Hand sind. Und es ist schwierig. Also Menschen, mit denen ich spreche, versuchen das noch vor sich wegzuschieben und sagen, wie, eigentlich wünschen sie sich noch mehr Unterstützung vom Westen. Also sie wünschen ganz klar, das haben sie schon immer gesagt, bitte militärisch unterstützt die ukrainische Armee. Also das ist die ehrliche Antwort. Man kann davon halten, was man will, hier bei uns in Deutschland. Aber Menschen, mit denen ich Kontakt habe, sagen mir, schreiben mir, bitte unterstützt uns militärisch. Bitte lasst uns nicht zum Fraß werden für Putin. Ihr könnt doch nicht zusehen, wie wir jetzt praktisch vor euren Augen verrecken. Und ihr sagt, ja, Krieg ist keine Lösung, aber wir haben uns den Krieg nicht ausgesucht. Also sie wünschen sich ganz, ganz klar unsere Unterstützung. Und für mich ist es tatsächlich auch sehr, sehr schwierig, weil, was sage ich dann? Eine Frau, die weint und sagt, bitte Ella, unterstützt uns militärisch. Es kann doch nicht sein, dass wir vor euren Augen sterben. Was soll ich ihr sagen? Dass wir pazifistisch unterwegs sind und das nicht für die richtige Antwort halten? Das bringe ich nicht über die Lippen, wie auch nicht über die Lippen bringe, wir beten für euch. Es kommt mir wie purer Zynismus vor in dem Moment. Der Menschen, der wirklich diese Angst in sich trägt, zu sagen, ja, hab Hoffnung, wir beten für dich. Oder, also es ist irgendwie, ist es schwierig gerade. Ja. Ne? Aber die Menschen wünschen sich tatsächlich militärische Unterstützung und vielleicht haben sie jetzt ein bisschen mehr Hoffnung, nachdem der Westen so umgeschwenkt ist, nachdem sogar Deutschland jetzt Waffenlieferungen befürwortet. Ich denke, dass es so ist, dass die Ukrainer auch tatsächlich sich denken, vielleicht ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, vielleicht kommt dann noch mehr.
Das heißt auch, dass der Widerstand jetzt auch gerade von den jungen Männern, von der Armee, aber auch viele, die sich ja jetzt auch freiwillig dazu melden, also das ist ja, der Widerstand ist nach wie vor sehr, sehr groß. Es gibt ja so Thesen auch, dass es in so eine Art Guerillakampf umschwenken könnte. Hast du auch den Eindruck, dass wirklich, also diese pro-westliche Orientierung ist ja auch was, was wir sozusagen wahrnehmen, wir wissen darüber, aber du bist da deutlich tiefer drin. Also ist es wirklich so, dass die Leute sagen, also ich bin bereit, da mein Leben dafür zu geben, um diese Katastrophe für uns zu verhindern?
Diese Menschen gibt es tatsächlich. Also ich möchte das nicht werten. Ich finde es genauso in Ordnung. Das muss jeder für sich entscheiden, ob er zur Waffe greift oder sagt, ich möchte eher als Volontär in meinem Land aktiv sein. Ich will nicht in die Armee oder ich flüchte, weil ich diese Situation nicht aushalte. Also alles ist in Ordnung. Aber tatsächlich, ich habe gestern eben ein Foto bekommen von meiner Kontaktperson aus Kharkiv. Und sie sagt, das ist eben das Amt, jetzt weiß ich gar nicht, wie dieses Amt heißt offiziell, also wo man sich praktisch meldet zum Wehrdienst. Und das ist ein Foto mit ganz vielen jungen Männern. Und sie behauptete, das kann ich natürlich jetzt nicht überprüfen, ob sie praktisch dazu aufgefordert worden sind oder freiwillig gegangen sind, aber sie meinte, es wären lauter Freiwillige. Und das, auf dem Foto sind ganz, ganz viele, also der ganze Raum voller Männer. Und sie behauptet, das wären lauter Freiwillige. Und ein Kollege, Tanzlehrer aus ihrer Einrichtung, hat sich jetzt auch freiwillig gemeldet. Von ihm hat sie mir ein Foto geschickt, der ist schon in der Armee. Also tatsächlich, es gibt viele, die in so eine Art Trotz jetzt auch verfallen und erst recht sagen, so nach dem Motto, es ist wahrscheinlich die höchste Stufe, wenn man denkt, okay, man hat keine Chance, aber man nutzt sie sozusagen und sagt, nein, Putin, zumindest nicht ohne Kampf. Und ich glaube schon dran, dass da auch so eine Art Partisanenkrieg ausbrechen würde, wenn Putin ganz Ukraine einnimmt. Also er hat bis jetzt auch nicht damit gerechnet, mit so viel Widerstand. Also das ist, das merken auch die Menschen in der russischen Armee. Ich hoffe, dass sie das auch irgendwie ich weiß es nicht, aber dass sie merken, dass sie nicht mit Brot und Salz empfangen werden, dass da viel Widerstand da ist, dass niemand von ihnen beschützt werden will, dass sie als Aggressoren wahrgenommen werden und dass vielleicht irgendwie da auch, ich weiß es nicht.
Mhm. Ist auch nochmal eine spannende
Frage. Was Menschen macht.
Ja, ja. Ist ja auch nochmal eine spannende Frage. Es leben ja, glaube ich, also das ist jetzt so angelesen, ja, wissen, es leben ja, glaube ich, so 15-18% der Bevölkerung in der Ukraine sind ja auch russischstämmig oder wie bezeichnen wir es denn dort? Also die eher sich der russischen Gemeinschaft zugehörig fühlen. Bekommst du da auch irgendeine Art von Rückmeldung, wie die Situation aufnehmen? Also zunächst mal in den zwei Landstrichen, um die es zunächst mal ja scheinbar ging, da hat man ja zumindest Jubelbilder gesehen, ob die stimmen oder nicht. Auch das ist alles sehr schwer verifizierbar. Was sind so deine Rückmeldungen, die du bekommst?
Also zu Kharkiv. In Kharkiv, also die Mehrheit von Kharkiver Bevölkerung ist russischsprachig. Also ich muss unterscheiden zwischen russischstämmig und russischsprachig. Also nicht jeder, der Russisch spricht, ist automatisch ethnischer Russe in der Ukraine. Na? Aber die Mehrheit der Bevölkerung in Kharkiv ist zumindest russischsprachig und russischstämmig sicherlich auch sehr, also der Anteil ist sehr, sehr, sehr hoch. Es leben viele Menschen, also ich spreche in Kharkiv nur Russisch, das ist die Sprache im Alltag. Und was du ansprichst, also was die Menschen denken, sie sagen auch, sie wollen nicht geschützt werden, sie fühlen sich nicht angegriffen. Das ist so meine Erfahrung mit Ukraine. Also ich war schon so oft in Kharkiv. Es war nie ein Problem, Russisch zu reden dort. Mich hat auch niemand in Lemberg, also Lviv, in der Westukraine angegriffen, nur weil ich Russisch gesprochen habe. Also ich habe damit keine schlechten Erfahrungen gemacht. Sicherlich gibt es einzelne Menschen, die irgendwie dann nationalistisch reagieren, aber solche gibt es überall. Also ich würde das nicht als Phänomen bezeichnen. Also es gibt viele Russischsprachige und sie sind gegen diesen Krieg. Sie wollen nicht von Putin geschützt werden. Sie fühlen sich von ihm angegriffen. Und das gilt für Kharkiv. Kharkiv hat mindestens genauso viele Russischsprachige wie Donetsk oder Luhansk. Von daher, also dieses Narrativ von Putin, ich muss euch beschützen, ist absolut an den Haaren herbeigezogen.
Okay. Lass uns vielleicht noch ganz kurz ein bisschen darüber sprechen. Wie kann man als Bürger dieses Landes oder Bürgerin dieses Landes helfen? Ich habe heute in dem Zeitungsartikel und ich wirst dann auch in dem Artikel, im kleinen Artikel, wo wir den Podcast einbinden, werde ich das auch nochmal mit aufnehmen, die Kontonummer des Partnerschaftsvereins. Aber was hat man sich vorzustellen? Ich habe auch, wenn man jetzt Nachrichten geguckt hat, gibt ja diese Nothilfe, wird zu Spenden aufgerufen. Fragt sich sicherlich der ein oder die andere mal, was kann man denn jetzt tun? Wie kann überhaupt dort ein Geld ankommen? Was kann Geld überhaupt bewirken? Kann Geld überhaupt etwas bewirken?
Also ich kann, also wie die großen, sag mal erst mal so. Ich finde es gut, wenn die Menschen sich engagieren für die Ukraine und als einfache Bürgerin, einfacher Bürger kann man ja nicht viel machen als zu spenden, weil am großen Politikrad können wir nicht drehen. Sicherlich auch ein bisschen Druck aufbauen, auf die Politik, Ukraine mehr Support zu leisten, aber im Großen und Ganzen, was wir tun können, ist zu spenden. Wie die Wege der großen karitativen Organisationen sein werden, der Ukraine zu helfen, kann ich noch nicht sagen. Wir vom Partnerschaftsverein Kharkiv Nürnberg suchen auch noch nach Wegen. Also noch gibt es keine, muss ich einfach ehrlich sagen, es gibt noch keinen direkten Weg, wie man zum Beispiel Kharkiv helfen kann. Also unsere PartnerInnen vor Ort sagen auch, wartet noch ein bisschen. Wir haben keine Möglichkeit, oft an das Geld zurückzugreifen. Es ist schwierig. Und Hilfstransporte zu schicken, das ist auch schwierig gerade. Es gibt noch keine Vereinbarungen, ne? Dass man sagt, okay, so eine Art Korridor bilden, wo die Fahrzeuge dann durchkommen, wie auch immer. Es ist doch viel durcheinander. Wir müssen aber dennoch Geld sammeln, denn sobald es möglich sein wird, müssen wir gleich loslegen. Wir können dann nicht erst anfangen, Geld zu sammeln. Deswegen bitte ich die Menschen, uns zu vertrauen und jetzt schon zu spenden. Ich bin froh, wenn alle irgendwas beisteuern und es muss nicht nur für Partnerschaftsverein sein. Ich bin froh, um jeden Cent, um jedes Euro, was eben zugunsten der Ukraine fließt, egal in welche, zu welcher Organisation kommt, die dann in der Ukraine Hilfe leistet. Wir sind aber für die Hilfe in Kharkiv zuständig. Also das ist ja unsere Partnerstadt, von daher sehen wir vom Partnerschaftsverein aus das als unsere Aufgabe, erstmal dieser Stadt vor allem zu helfen, den Menschen dort. Wir stehen in permanenten Kontakt mit unseren ProjektleiterInnen. Wir haben eine vor Ort, die sich schon auf Flüchtlingshilfe spezialisiert hat, weil Kharkiv und Kharkiver Gebiet hat 200.000 Geflüchtete aus dem Donbass aufgenommen gehabt und hat schon Erfahrung damit, also mit Verteilung von Lebensmittelpaketen und so weiter. Also wir haben schon gute Leute vor Ort, die theoretisch sofort loslegen könnten. Nur ist unser Problem noch, wir müssen Wege eruieren, wie wir dann ja, die Hilfe ihnen zukommen lassen können. Aber da bitte ich einfach Menschen um Vertrauen, dass wir daran arbeiten, diese Wege zu finden. Ich glaub, nötig wird es allemal sein. Also genau, wie gesagt, ich befürchte tatsächlich auch humanitäre Katastrophe in Kharkiv. Oder am Sonntag wurde eine Schule zerstört, Schule Nummer 134. Da ist eben so ein Flugkörper eingeschlagen und die Schule ist komplett ausgebrannt. Was wird aus diesen Kindern später? Also wo werden sie Unterricht haben können? Ja, also es muss viel organisiert werden und da müssen wir mithelfen. Also es geht nicht nur um Lebensmittelpakete, sondern auch so um Basics, die man leisten kann für die Menschen vor Ort. Also soziale Projekte, medizinische Projekte. Es wird viel, ja, viel nötig sein, viele Ressourcen.
Das ist ja auch ja viel Infrastruktur, die im Moment wirklich zerstört wird. Ja. Du hast in deinem Artikel heute geschrieben gehabt, auch, dass die Kinder ja jetzt schon beginnen, mehr oder weniger diesen Krieg in ihr Leben einzubauen, ja, in Geschichten und so weiter und so fort. Das wäre so für mich auch noch die Frage, was glaubst du, ja, also welche schwerwiegenden Konsequenzen in der Zukunft letztendlich auf dieses Volk noch zukommen wird? Vielleicht auch mit diesem Aspekt, du hast es angesprochen, dass ja viele Menschen auf der Flucht sind, auch schon zum Teil lange vor dem Angriffskrieg Menschen geflohen sind vor bestimmten Entwicklungen. Das ist ja auch ein Verlust dann, wenn jetzt viele Menschen fliehen, es werden sicherlich nicht alle zurückkehren, egal in welcher Situation wir uns dann danach befinden. Also ihr verliert Menschen, die jetzt in bestimmten Bereichen auch tätig sind, die ja auch wichtig sind für ein Land. Was glaubst du, wie sich das für die Zukunft entwickeln wird in der Ukraine und wo sind die Knackpunkte, wo man am ehesten ansetzen muss, um zu einer Normalisierung vielleicht zu kommen, wenn man das Wort überhaupt schon in den Mund nehmen kann?
Ja, also die Folgen werden langfristig sein und das Land wird sehr, sehr lange Unterstützung brauchen. Also zu Menschen, die fliehen, es ist wie in jedem Krieg, fliehen können Menschen, die gewisse Ressourcen vielleicht noch haben, körperliche Ressourcen, finanzielle Ressourcen. Also es sind oft Menschen, die eher fitter sind und körperlich fitter, also Menschen, die auch berufstätig sind und die vielleicht auch gute Jobs haben, um genug Geld zu haben, um auch sich gewisse Dinge überhaupt zu ermöglichen, ein Auto zu mieten oder irgendwie sowas. Ne? Also das heißt, viele, die weg sind jetzt oder fliehen werden, das sind tatsächlich auch viele ExpertInnen, die das Land erstmal verliert. Ja, und ob viele zurückkehren, das weiß ich nicht. Das ist schon dramatisch. Und für die Menschen dort, also das ist auch meine größte Sorge, dass ich jetzt beim nächsten Mal, wenn ich nach Kharkiv fahre, nicht den Menschen begegne, die ich beim letzten Wiedersehen verabschiedet und umarmt habe. Sie werden anders sein. Sie sind jetzt schon anders. Es sind Dramatisierungen entstanden und werden noch weitere entstehen. Also ich denke, dass es schon die Menschen sehr, sehr prägen wird in ihrer Art, wie sie leben und wie sie ihre Geschichte deuten, wie sie diese Geschichte an ihre Kinder weitererzählen. Also da sind solche Schäden entstanden. Manchmal denke ich, ich selber bin wahrscheinlich Blick auf das Ganze durch so eine Art Schleier, um nicht selbst irgendwie vor lauter Verzweiflung zusammenzubrechen, was das tatsächlich bedeutet für Menschen in einem Land, in dem Krieg ist. Also die Folgen werden schlimm sein und lange anhalten. Also das Land wird sehr viel auch Unterstützung brauchen, also um das zu verarbeiten.
Ja, vielen Dank, Ella, für die wirklich bewegenden Worte. Also auch von meiner Seite einfach bloß nochmal der Appell zu spenden, auch wenn jeder von uns nur einen kleinen Beitrag dazu leisten kann und im Moment das Geld nicht sofort ankommt, braucht es auch nicht, sondern es wird viel Arbeit zu leisten sein in den nächsten Wochen und Monaten. Und wir können nur das Beste für die Ukraine hoffen. Und vielleicht ist ein Stück weit, wenn es überhaupt was Positives geben sollte, dann ist es vielleicht ein Stück weit, dass die Welt wirklich aufgewacht ist und man sich der Gefahren bewusst macht, die lange Zeit vorhanden waren, aber die man halt auch lange Zeit ignoriert. Ich sage vielen Dank.
Danke, Matthias, für die Einladung und ich danke jedem, der jetzt die Ukraine unterstützt. Dankeschön.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.